Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Crop FM. Das Thema der heutigen Sendung sind Impfungen und mein Gast ist Dr. Johann Leubner. Ja, und immer gibt es natürlich den Cropcom, jenen Live-Chat, mit denen sich Zuhörer dieser Sendung live an diesem Gespräch beteiligen können. Erreichbar unter der Website-Adresse von CropFM, cropfm.mur.at und dann auf Cropcom klicken. Ich sehe diesen Chat hier live ein und wir freuen uns über Anregungen, Fragen oder Kommentare. Und hier sind wir, Crop FM. Wie gesagt, ich bin heute etwas verschnupft, also wenn ich mich ein bisschen sonderbar anhöre, dann bitte ich das gleich eingangs zu entschuldigen. Bei mir zu Gast ist Herr Dr. Johann Leubner und herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Freut mich sehr, dass Sie da sind. Wir sprechen heute über ein Thema, das schon sehr, sehr lange immer wieder gewünscht wird, auch von der Hörerschaft. Und Sie sind also seit 35 Jahren Arzt und wenn Sie sich vielleicht selber einfach ein bisschen vorstellen.
Ja, ich war zunächst 7 Jahre in einer allgemeinen Kassenpraxis im Land, in der Obersteiermark, habe aber dann nach wenigen Jahren einige sehr nachteilige Folgen von verschiedensten Medikamenten gesehen und ich hatte es irgendwann bald einmal satt, dass mir Kaufleute Tag für Tag besuchen, die sich wissenschaftliche Berater nennen und mir erzählen, was Krankheiten sind und wie man sie zu behandeln hat. Nach wenigen Monaten Arzt sein, könnte man das eigene Denken aufgeben und diesen Leuten überlassen, was geschieht in der Medizin. Das wollte ich ein Leben lang nicht machen. Ich habe dann nach 7 Jahren eine gutgehende Praxis aufgegeben und habe mit einer kleinen Privatpraxis ganz von vorne begonnen, mit wenig Patienten pro Tag, denen ich zuhören kann, die ich beraten kann, denen ich eine Prognose erstellen kann und denen ich helfen kann, wieder einen gesunden Weg einzuschlagen. Die Heilmethoden sind Homöopathie, Kneippmedizin und Einschlagen einer Lebensweise, die wirklich zur Gesundheit führt, natürlich insbesondere Vorsorgemaßnahmen, echte wahre Vorbeugung, echte Beschäftigung mit Gesundheit. Das ist mein Weg und in diesen Jahren ist es dadurch gekommen, dass ich natürlich, hat nicht lange gedauert, auch gesehen habe, dass nach Impfungen, die für mich bis dato kein Thema gewesen sind, auch Schäden gesehen habe. Bei Kindern Neurodermitis nach einer Impfung, Asthma nach einer Impfung und dann auch später auch schwerere. Und dann habe ich allmählich begonnen, mich mit dieser Materie von Grund auf neu zu beschäftigen, habe die Hygienelehrbücher herausgeholt, die aktuellen Bakterienbücher über Bakteriologie, Epidemiologie, das heißt Geschichte der Krankheiten, Geschichte der Impfungen und bin dann im Laufe der Jahre immer mehr dahinter gekommen, dass das, was wir von der Impfung uns erwartet haben, nie gestimmt hat, dass sie uns genützt hat, sondern leider im Gegenteil viel mehr Menschen Krankheit gebracht hat.
Okay, jetzt was mich eingangs jetzt, ich habe das jetzt kurz in den News gebracht, in England diese Impfung, die jetzt in einer neuen Version herausgekommen ist, und offenbar bis in der vorigen Version war noch Quecksilber enthalten. Ich persönlich verstehe jetzt natürlich nicht, warum man einem neugeborenen Kind Quecksilber injiziert. Was ist da die rationelle Begründung dafür? Oder?
Ja, diese Frage ist ganz wichtig, denn ich muss Ihnen sagen, das, warum Sie nicht wissen, warum Quecksilber da drinnen vorkommt in Impfstoff, wissen leider die meisten Menschen nicht und ein Großteil der Ärzte selber wissen das nicht, weil sie ja nicht einmal die Zeit haben, zu studieren, was das ist. Mit diesen Dingen muss man sich besonders gesondert beschäftigen. Nun, ein Impfstoff ist eine Kultur, wo auf einem Hühnerei oder auf einem menschlichen Embryo, Teilen des menschlichen Embryos gezüchtet wird. Damit sich das aber nicht in alle Richtungen entwickeln kann, Bakterien, das würde ja verderben, würde verfaulen, muss man ein biologisch stabiles Milieu erzeugen. Und dazu gibt man, das ist bekannt, Metalle. Metalle haben eine wachstumstötende Wirkung und damit bleibt dann die biologische Substanz unverändert. Es geht also darum, dass man diese Impfstoffe, diese Kulturen stabilisiert. Sie sollen also das, was man sich davon vorstellt, diese Stabilität erhalten. Und da hat man also im Laufe der Geschichte immer wieder Stoffe gefunden. Da gehört also Quecksilber dazu, Aluminiumhydroxid oder Formaldehyd heute, Phenoxyphen, ein ganz großes Nervengift, aber auch sehr starke Antibiotika. Und alle diese Substanzen sollen also die Stabilität dieses Impfstoffes erhalten. Allein diese Stoffe, allein Quecksilber, wie wir wissen, hat eine große toxische Wirkung, eine schädigende Wirkung auf das Gehirn, kann also fast alle Gehirnerkrankungen fördern und ist natürlich wenige sind in der Lage, mit diesem Quecksilber fertig zu werden. Und so kommt es, dass bestimmte Menschen, die eine Mehrempfindlichkeit haben, unter Quecksilber dann allmählich mehr und mehr Hirnschäden bekommen, verschiedenster Art. Das ist bekannt, dass Quecksilber eines der größten Nervengifte ist. Auf viel Protest von impfkritischen Menschen und Impfgegnern haben erst in den letzten Jahren, ist das Quecksilberverbindung, Thiomersal auch, ein Name dafür, verschwunden. Es gibt aber noch immer, auch in Österreich, einzelne Impfstoffe, insbesondere also Solidärimpfstoffe, Einzelimpfstoffe, nicht Kombinationen, in denen Quecksilber noch enthalten ist.
Das heißt, das Quecksilber ist dazu da, um diesen Impfstoff, um diese sind ja meistens die Krankheitserreger selbst in geringen Mengen, um die zu stabilisieren und quasi, dass sie nicht wild wuchern.
Dass sie nicht wild wuchern, wunderbar, das ist der Ausdruck.
Ja. Und da gibt es aber jetzt inzwischen Alternativen. Also man hat jetzt, oder?
Da gibt es immer neue Versuche und leider auch neue Überraschungen. Man hat also Impfstoffe, man hat Quecksilber herausgenommen und dann ist es wieder ein neuer Versuch. Was passiert jetzt? Jetzt impft man weitere Millionen damit. Und dann stellt man fest, jetzt treten statt die Schäden andere Schäden auf. Also das Experiment ist immer der Mensch. Das wird gar nicht geprüft. Das heißt, es wird geprüft an sich schon, ob jetzt ein Tier daran stirbt, an diesem Stoff. Aber wenn das Tier daran nicht stirbt, das ist noch lange kein Grund, dass das erstens am Menschen nichts anrichtet und vor allem nicht an Menschen mit einer bestimmten Neigung. Denn die Menschen sind ja verschieden. Der eine übersteht ein Gift besser und ein anderer übersteht genau dieses Gift in kleinerer Menge gar nicht. Mhm. Das ist das Problem. Der eigentliche Studie, das eigentliche Experiment wird erst durch die Impfung durchgeführt.
Das ist, wie so vieles, ein Feldversuch.
Das sind in Wirklichkeit Riesenfeldversuche. Mhm. Und stellt sich dann heraus, dass es so und so viele Lähmungen und Tote gegeben hat, dann stellt man und kommt es an die Öffentlichkeit vor allem, dann muss man die Konsequenzen ziehen. Und jetzt nimmt man das Quecksilber zurück. Und bis vor 10 Jahren, wo fast in allen Impfstoffen Quecksilber drin war, hat man gesagt, nein, das ist nicht so schädlich, das Quecksilber gibt es auch im Thunfisch und das ist auch überall kriegen wir das über unsere Ernährung mit und da fragt keiner und beim Impfstoff, da fragen wir plötzlich, na gut, aber bitte, wenn also ein Kind bis zum 3. Lebensjahr mehrere Male quecksilberhaltigen Impfstoff injiziert bekommt, dann kann man sich ausmalen, dass das also nicht bei jedem ohne Schaden vorbeigeht. Und die Quecksilbertoxikologie, die ist eine spezifisch neurologische, das heißt, geht primär auf Hirn und Rückenmark.
Es gibt natürlich jetzt viele Leute, die sagen, also das ist, diese Impfgegner betreiben Angstmacherei und das Ganze ist an und für sich fast fahrlässig. Jetzt habe ich da einen Kollegen von der Lesing, der hat mir ein E-Mail geschickt und hat, wir haben da jetzt schon, ich habe ihm das jetzt vorher schon mal kurz vorgelesen und haben da eingangs schon festgestellt, dass das wahrscheinlich nicht Sie gemeint waren, sondern ein Kollege. Ich möchte es nur trotzdem kurz vorlesen. Er nennt ja da jetzt zwar Sie namentlich, aber Sie können sich jetzt nicht wirklich daran erinnern, aber es ist recht symptomatisch. Ich hatte mal einen Zeck, natürlich verseuchtes Gebiet. Graz Umgebung ist ja bekanntlichermaßen, so sagt man, Zecken verseucht und wollte mir eine Impfung geben lassen. Aber es war Freitagnachmittag, Dr. Leubner war der Einzige, der telefonisch noch erreichbar war. Er wollte mir dann einreden, dass der Zeck nichts dafür kann, wenn ich böse auf ihn bin, weil die Impfung schließlich viel Geld kostet. Dass es vielleicht hilft, wenn ich dem Zeck gut zurede und ich solle in seine Praxis kommen, um mir die blöde Idee mit der Impfung auszureden. Sowas macht er nämlich grundsätzlich nicht. Jetzt, wir haben da jetzt schon festgestellt eingangs, dass das erstens einmal nicht ihr Stil ist und sie wahrscheinlich...
Ja, das ist also tatsächlich so. Ich muss mich hier nicht rechtfertigen, aber ich bin für meine Patienten, die bei mir Patienten sind, auch am Wochenende erreichbar. Das ist also richtig. Aber ich glaube, da gibt es einen Kollegen, den ich sehr gut kenne, den Namen aber nicht nenne, der ungefähr eher so davon spricht, Zecken zureden. Aber das ist jetzt hier nicht so wesentlich. Ich kann mich also an das so nicht erinnern und das ist tatsächlich nicht meine Art, so mit den Patienten zu sprechen. Aber bleiben wir dabei. Seit dem Jahre 1979, ich war gerade in meinen letzten Jahren meiner Allgemeinkassenpraxis, ist die Zeckenimpfung aufgekommen. Bis dorthin hat kein Mensch vom Zecken Respekt gehabt. Ich meine, es ist abscheulich oder es ist grauerlich oder es ist widerlich, aber da war das nicht so ein Problem. Ich erinnere mich an eine Kindheit, wo wir in Schuhpastadosen Zecken gesammelt haben und ein Wettspiel veranstaltet haben, die Zecken herausgenommen haben, am Unterarm aufgelegt haben und derjenige Bub, bei dem der Zeck angebissen hat, der war der Sieger. So war es damals. Und seit 25 Jahren hören wir genau Ende Februar, in der letzten Februarwoche, strategisch konzipiert, perfekt, kommt in der letzten Februarwoche, erste Märzwoche, stehen plötzlich auf allen Plakatwänden wieder Zecken und die uns bedrohen und furchtbar und so weiter. Mein Professor für Hygiene, wo ich rigoros um Hygiene gemacht habe als Medizinstudent, hat gesagt, Plakate wollen verkaufen. Plakate sollen verkaufen. Das muss man sich im Klaren sein. Vielleicht ist der Öffentlichkeit nicht bekannt, dass Ende Jänner bekommt jeder Arzt, der eine freie Praxis hat, auch ich, der keine Arzneimittelvertreter empfange, bekomme Ende Jänner ein größeres Paket. Da sind die Plakate, wie der Zeck heuer ausschauen wird, und einen Monat später sehe ich ihn dann auch auf der Straße, das Plakat. Es ist ein Material drinnen, wo ich also auch im Badezimmer aufhängen kann und auch ein kleiner Container, damit ich die verbrauchten Impfstoffe, das übrig bleibt von den Impfungen, vom Material, dort hineinwerfen kann und entsorgen kann. Das heißt also, diese Impfungen geht seit 25 Jahren von ganz bestimmten Industrie aus. Ich sage gleich bei dieser, ich möchte die Ärzte in Schutz nehmen. Diese Impfung, gerade diese, geht von der Industrie aus. Da hat keiner hat das verlangt ursprünglich. Und jetzt haben wir 25 Jahre Werbung. Und Hunderte von Müttern pro Jahr im Sommer kriegen Todesängste, wenn ihr Kind von einem Zecken, wenn sie ihrem Kind ein Zecken feststellt. Machen bittere Stunden durch, von Samstag bis Montag in der Früh. Manche fahren mit Blaulicht ins Krankenhaus, ein Zeck. Ja, und was ist jetzt, Da wurde ganz einfach ein abscheuliches Tierchen zum Haupttäter und zum absoluten sicheren Krankheitserzeuger buchstäblich stilisiert. Um Hirnhautentzündungen zu bekommen, braucht man nämlich mehrere Faktoren. Zum einen muss man einmal eine Neigung dazu haben. Das haben nur ganz wenige Menschen. Bekannterweise kriegen das wesentlich meistens ältere Menschen, die schon geschwächt sind, Menschen, die besonders nach körperlicher Überanstrengung, Wald- und Forstarbeiter, die also sonnenempfindlich sind und wenn sie schon Kopfschmerzen haben, noch weiterarbeiten. Ich habe die einzelnen Fälle verfolgt. Das bitte, es gehört also viel mehr dazu. Und auch jeder, der eine Hirnhautentzündung gehabt hat, nach dem Krankenhausaufenthalt, sagt ihm jeder Nervenarzt, sie müssen in Zukunft die Sonne meiden. Vorher heißt es nur die Zecke. Also es wird so getan, als ausschließlich der Zeckenbiss, der bedeutet jetzt Krankheit, Tod, Lähmung. Das ist bitte eine sehr vereinfachte und natürlich eine zielgerichtete Steuerung. Leider tauchen da auch falsche Zahlen auf. Es wird gesprochen von 500 bis 700 Fällen pro Jahr vor der Einführung der FSME-Impfung. Jetzt, seit der FSME-Impfung, seien die Fälle auf 50 und noch weniger pro Jahr zurückgegangen, so wird behauptet. Ich habe recherchiert. Ich habe die Zahlen kommen lassen vom Statistischen Zentralamt. Hirnhautentzündungen sind meldepflichtig. Es hat vor 10 Jahren und vor 30 Jahren nicht mehr Hirnhautentzündungen gegeben als heute. Ich musste feststellen, dass diese Zahlen und diese Propaganda einfach eine gemachte ist und nicht der Wirklichkeit entspricht. Das ist also, was ich sage, und daher wird der Mensch verängstigt. Und das ist einer, das ist, was also dann sagt die Impfgegner, arbeiten mit Angst, bitte. Mit Angst arbeiten diese Leute, die diese Impfstoffe in den Mann bringen wollen. Mit Bildern von Intensivstationen, mit Gelähmten und diese dann sagen lassen, lasst euch impfen. Das ist allgemein bekannt. Aber die Menschen beginnen immer mehr nachzudenken. Nicht nur meine Patienten, auch viele Leute, mit denen ich ins Gespräch komme, sagen, kann das wirklich stimmen? Ihr habt mir schon immer gedacht, das ist es nicht. Es kommt immer mehr Argwohn auf.
Ja, ich gebe zu, ich wurde auch vor ein paar Jahren eigentlich von dieser Werbung eigentlich davon abgebracht, mich impfen zu lassen, weil ich das einfach eine Frechheit finde. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also jeder, der jetzt der Meinung ist, er muss sich gegenseitig impfen lassen, muss das auch tun. Das ist einmal ganz klar. Aber meine Frage wäre jetzt natürlich die Umkehrfrage, wenn gibt es denn jetzt auch Fälle, wo diese Gehirnhautentzündung, die also so gefürchtet werden vom Zeckenbiss, ohne Zeckenbiss auftreten? Wo also jemand wirklich keinen Zeckenbiss hatte und dennoch eine Gehirnhautentzündung bekommt?
Das ist es nämlich. Es gibt also hat immer Hirnhautentzündungen gegeben und die Zahlen haben sich wesentlich in den letzten 40, 50 Jahren gar nicht verändert, seitdem man die Zahlen also meldet. Und Zeck spielt in vielen Fällen gar keine Rolle. Viele Menschen haben Hirnhautentzündung und es ist gar kein Zeckenstich gewesen. Auch bei genauer Befragung lässt sich nicht. Nur diese Diagnose kann man ja klinisch, das heißt ein Arzt kann diese Diagnose gar nicht bestätigen, dass es von Zeck kommt, sondern er kann nur feststellen, hier liegt eine Hirnhautentzündung vor. Er kann nicht sagen, ob das von Zeckenstich ist, denn er war nicht dabei. Das ist das eine. Und nur ein sogenannter virologischer Test. Und diese Tests sind in Wirklichkeit Hilfsbefunde. Das ist kein exaktes Diagnostikum. Es gibt auch positive Tests, wo weder Kopfschmerzen sind, wo weder Hirnhautentzündungen da sind. Das darf man nicht vergessen. Das sind zusätzliche Hilfsbefunde, die einen Hinweis geben können, aber nicht stimmen. Und dann, was bitte noch zu bedenken ist, dass auch Geimpfte, auch gegen FSME Geimpfte, auch an FSME erkranken. Das hat mich dann am meisten zum Nachdenken gebracht. Dass auch Geimpfte, Und dann ein drittes, dass nach FSME-Impfungen auch Hirnhautentzündungen auftreten. Und das muss man bedenken, damit die Sache wieder wie die Sache schon sehr diffus. Also so einfach, wie man es uns ein kleines Modell, ein Zeck, ein Stich bedeutet, hier ist die Sache bei weitem nicht. Jeder Arzt weiß das. Ich brauche Neigung, ich brauche Aussetzung an der Sonne. Darum heißt es ja auch Frühjahr, Sommer, Meningoenzephalitis. Das heißt, der Name drückt aus, was es wirklich ist. Die tritt im Frühjahr und Sommer auf, in dem Frühsommer. Deswegen nach den nebligen Tagen, nach den kurzen Tagen, nach den langen Nächten, endlich wird es warm, endlich wird Sonne. Man ist draußen und unterschätzt die Sonneneinwirkung. Früher haben die Menschen, auch die Bauern insbesondere, wenn man die Frauen auf Bildern sieht, Kopftuch und Hut getragen. Die Männer haben Hut getragen in der Sonne und den Schatten aufgesucht. Heute spielt andere Dinge mit, dass die Freizeitindustrie das mit den Menschen ganz lange in der Sonne aussetzt und da gibt es also schon eine Neigung. Die Voraussetzung ist unbedingt auch Sonne und körperliche Überanstrengung.
Gibt es denn jetzt in den letzten Jahren, also Sie sagen, die Zahl der Gehirnhauterkrankungen hat sich in den letzten Jahren weder verringert?
Weder weniger geworden noch mehr geworden. Es bleibt immer so unter 100, manchmal auf 50, manchmal auf 60. Ich habe selbst beobachtet, in sonnenreichen Sommern gibt es mehr Hirnhautentzündungen, während in trüben, feuchten Sommern, Sie brauchen nur achten, auch in diesem Jahr war es so. Bis Juli war feucht, war trübe, kaum was. Kaum ist im August dann die Sonne herausgekommen, dann haben wir mehr Fälle gehabt. Und das habe ich bitte selbst als Arzt und meinen Patienten beobachtet und das ist auch die Wirklichkeit. Das sind die eigentlichen Zusammenhänge.
Das heißt, hat sich jetzt statistisch nachgewiesen, durch die Zeckenimpfung haben sich die Fälle jetzt auch nicht verringert, oder wie?
Haben sich auch nicht verringert, auch nicht signifikant. Ein sehr bekannter Statistiker in Graz, Ingenieur Ziegelbecker, eine hohe Autorität europaweit, hat also diesen Statistiken nachgegangen, denn immer Statistiker ist aufgefallen, er wollte ja gerade sich zur Zeckenimpfung anmelden und da hat er so eine Statistik durchstudiert und dann hat er gesehen, diese Zahlen können ja nicht stimmen. Dann ist er der Sache nachgegangen und hat gesehen, dass das Zahlenmaterial bei weitem nicht stimmt und dass also eine exakte, wirkliche, aussagekräftige Interpretation der Zahlen und der vorhandenen Zahlen nicht zu diesem Ergebnis kommen kann. Also das hat wenig gebracht, sondern das wird uns so erzählt. Das wird uns so erzählt. Dann gibt es aber schon etwas. Es gibt einen Streifen vom Klima her, die sonnenreichen Tage. Da gehört Kärnten, Steiermark, Oststeiermark. Wir haben die sonnenreichsten Tage. Und dort gibt es natürlich mehr Hirnhautentzündungen als im Norden in Salzburg, wo wesentlich weniger sonnenreiche Tage sind und daher auch weniger Aussetzungen der Sonne und daher auch weniger Hirnhautentzündungen. Ja, und die meisten Sonnenhirnentzündungen der Welt gibt es am Äquator. Ne? Da gibt es jährlich 400. Also, ich meine, jährlich 400, also monatlich 400 Tote und so weiter. Also, dort je mehr Sonne, desto mehr Gehirnentzündungen. Ja.
Gut, das heißt also, Zeckenimpfung, was sind eigentlich die Gefahren jetzt von der Zeckenimpfung? Also abgesehen davon, dass man genau das kriegen kann, gegen was man impft, aber das ist bei jeder Impfung so. Ne? Das Risiko ist immer
ein bisschen. Es ist also bekannt, es gibt also, das Sozialmedizinische Institut hat sogar eine Studie durchgeführt. Und zwar wurden nicht Ärzte befragt über Nachteile nach Zeckenimpfung, sondern Patienten direkt. Und da hat sich herausgestellt, dass also um einiges mehr Hirnhautentzündungen und Nebenwirkungen aufgetreten sind nach der Impfung, als Zeckenfälle an sich waren, also sogenannte diagnostizierte FSME-Fälle. Also das ist also mal das eine, sodass wir also schon sagen müssen, dass die Impfung zusätzlich einmal Krankheiten beschert hat. Und das ist, was mir als Arzt besonders schwer fällt, das zu akzeptieren, dass wir aufgrund einer Theorie, aufgrund einer Spekulation einen Schaden setzen. Einem Risiko aussetzen durch ein Medikament, durch eine Substanz, von dem wir wissen, dass an sich toxisch ist und von dem ich festgestellt habe, es macht Schäden. Und einer dieser Fälle, den darf ich noch erzählen. Eine Mutter aus einem kleinen, niedrigen sozialen Stand hat zwei Mädchen, eins, ihr kleineres, zehnjähriges, soll FSME geimpft werden. Die Mutter hat irgendwie Angst, will das Kind nicht impfen lassen, kriegt nach einer Woche eine neue Aufforderung, einen roten Zettel mit einem großen Zecken drauf und stimmt dann schließlich zu, lässt sich also einschüchtern. Das Kind wird geimpft, wenige Stunden später kriegt es hohes Fieber, furchtbare Kopfschmerzen, muss ins Spital, hat eine schwere Gehirnhirnentzündung. Wird dort schwer krank, schwer zuckerkrank, wird dann entlassen, teilweise behindert, dick, fett, im geistigen träge, kaum noch in der Lage, eine ordentliche Schule abzuschließen, Jahre später, wie sich herausgestellt hat. Und was sagt man der Mutter im Krankenhaus, wie sie ihr Kind abholt? Sagt sie, das ist jetzt durch die Impfung passiert. Und man sagt ihr, und diese Geschichte hat mich so empört, nein, liebe Frau, das hat mit der Impfung gar nichts zu tun. Ihre Tochter hat diese Krankheit rein zufällig zur gleichen Zeit bekommen. Das wäre rein zufällig, genau um 15 Uhr hätte ihr Kind auch ohne diese Impfung diese Krankheit bekommen. Und wenn man so an die Medizin herangeht und so und das Wissenschaft nennt und das Ernstnehmen der Geschichte des Kranken, dann ist es natürlich leicht. Dann kann man natürlich alles behaupten in der Medizin. Und wenn wir sagen, wir sind die Stärkeren und wir sind Wissenschaft und Sie, kleine Frau, können uns ruhig glauben, dann bitte hört sich also jede Wissenschaft und jede Ärzte, also jede ernstliche Heilkunst auf für mich. Und das ist das Dilemma, dass die Impfschäden natürlich ungern zugegeben werden von den Ärzten. Stellen Sie sich vor, Sie hätten jemanden geimpft und er wird dann krank durch die Impfung. Ist Ihnen auch nicht angenehm zu sagen, na gut, und dann können Sie sagen, bitte, das ist also vom Ministerium geprüft und von der WHO gut geheißen und vom Impfausschuss des Obersten Universitätsrats empfohlen. Also und die Propaganda, also ich kann nicht schuld sein und daher wird es irgendwas anders sein. Und das ist das Problem, dass wir viel mehr Impfschäden haben, als wir in Wirklichkeit zugeben.
Jetzt haben Sie erwähnt, dass dieses Kind zuckererkrank.
Schwer zuckerkrank, ja. Schwere sogenannte Typ 1 Diabetes mellitus Typ 1.
Und das ist doch diese Zeckenimpfung.
Ja, das ist was. Oder es war ein Dämon. Oder es war ein Gespenst. Oder es war ein Außerirdisches. Das Kind war gesund, munter, schlank, fröhlich, heiter, lustig. Ja. Dann schwerst fast gestorben und dann ein Krüppel. Und dann sagt man, das hat mit der Impfung nichts zu tun. Mhm. Ja, es könnte was anderes gewesen sein. Ja, bitte, wir leben heute im 21. Jahrhundert Und da haben wir ein eindeutiges Ereignis. Das Kind ist gesund. Und dann wird das durchgeführt und dann sagen wir, das war irgendetwas anderes.
Mhm. Ja, das ist interessant. Ja. Jetzt diese ganze Propaganda. Und warum glauben Sie, wird jetzt sie gemacht für diese Impfung? Es wird sehr viel, also gut, Impfungen haben ihre Gefahren, haben ihre Nachteile. Dennoch scheint sehr viel Geld drin zu sein. Ist diese ganze Werbekampagne, Sie haben vorher erwähnt, wenn jemand ein Plakat will verkaufen, werden also diese Impfungen nur deshalb beworben, weil so viel Geld drinnen ist? Oder?
Naja, wenn ich Lehrer wäre, würde ich meinen Schülern nur eines lehren, die Zeitung zu lesen, Bücher zu lesen, nämlich nicht zu lesen und das steht drinnen und das ist die Wahrheit, sondern wer sagt mir das, was will der, warum sagt er mir das? Wenn man lange genug in der Medizin oder auf der Welt ist, dann weiß man, dass der größte Teil der Nachrichten in Nachrichten als Werbung verpackt sind. Da will uns jemand was erzählen. Und dass da um ganz viel Geld geht und eine der größten Industrien ist, das ist ja jedem klar. Ich sage meinen Patienten immer, denken Sie bitte nach. Glauben Sie, diese Leute, die diese Werbung machen, machen das aus Sorge für uns? Da muss man nachdenken beginnen. Machen die das wirklich, weil sie Sorge haben, weil sie uns vor Krankheiten schützen wollen? Glaubt man das wirklich? Die Propaganda geht zurück, das ist ein altersmenschliches Problem. Man braucht jemand nur eine Angst vor einer Krankheit erzeugen. Und dann kann man ihm versprechen, ich nehme dir das. Das geht zurück auf Kaiser Friedrich der Große. Dem hat ein sehr raffinierter Arzt versprochen, er kriegt nicht Milzbrand, war damals eine gefürchtete Krankheit, Milzbrand, Blut gehustet und dann verstorben. Propaganda war vor einigen Jahren in Amerika das gleiche Problem. Hat der Propaganda wunderbar gedient. Da hatte ihm ein raffinierter Arzt $1,000. Für $1,000 hat er ihm ein Geheimmittel, ein sogenanntes Arcanum gegeben. Und dann bekommt er kein Milzbrand. Der nächste große Herrscher, interessanterweise, es waren immer große Herrscher, Imperator, der Napoleon, der große Napoleon, hat die Impfung eingeführt. Bis dorthin war das Impfen ein Privatvergnügen. Kaiserin Katharina II. Von Russland hat sich impfen lassen, weil man auch ihr gesagt hat, dann kann dir nichts passieren. Das waren also die großen, mächtigen, die Imperatoren, die haben am meisten Angst. Das ist also ganz interessant, der kleine Mann hat nicht so viel Angst vor den Dingen, seine Güter und seine Macht zu verlieren. Und Napoleon hat in ganz Frankreich die Zwangsimpfung eingeführt, die Bockenimpfung. Wenige Jahre bevor er losgezogen ist, um Europa oder die Welt zu erobern. Weil ihm raffinierte Geschäftemacher eingeredet haben, wir können durch die Bockenimpfung, dann kann seinen Kriegern und seinem Land nichts passieren. Denn die Bocken, wenn die ausgebrochen sind in den Ländern, haben sie oft Kriege entschieden. Ja? Und er hatte das geglaubt. Ich möchte also nur daran erinnern, dass auch der jetzige Präsident Bush, bevor er nach Irak losgezogen ist, auch Amerika hat impfen wollen und jetzt haben sie aufgehört, nachdem es etliche Tote gegeben hat und viele von
ebenso
denen
Bocken. Sind,
ebenso Bocken, ja. Ganz gleich.
Das ist ganz
die Parallelen sind da. Friedrich II., Katharina II., Napoleon, Präsident Bush und so war es in der Geschichte. Ja. Und die Impfpflicht in Europa gibt es heute noch in den kommunistischen Staaten. Ja. Also ganz schlimm in Slowenien, da werden die Leute mit hohen Geldstrafen bedacht, wenn sie nicht automatisch zu Impfung erscheinen.
Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause. Es gibt einige recht interessante Fragen im Chat, die wir dann auch stellen wollen. Und ich möchte dann, in Frankreich interessanterweise gibt es die Zeckenimpfung nicht.
Ja. Also anscheinend. Also offenbar drehen die Zecken der schweizerischen Grenze und der italienischen Grenze um, weil sie nicht Französisch können. Jedenfalls Frankreich ist selbst ein ganz großer Impfstoffhersteller und hat den Zeckenimpfstoff noch nicht selber hergestellt auf eigenes Patent. Und offenbar ist also in Frankreich, obwohl das gleiche Klima ist, ob gleich die Zecken und alles, da dort gibt, ist offenbar in Frankreich kein Thema. Nur insbesondere in Österreich. Ne? Da muss man alle drei Jahre aufrinschen, jetzt nicht mehr fünf, in Deutschland alle 5 Jahre, 10 Jahre in der Schweiz. Offenbar will man ein bisschen zurückhaltender sein, weil die Menschen doch ein bisschen nachdenklich werden. Warum
ist
so
aber immer dasselbe Serum. Das in diesem
die Impfstoffe haben sich geändert, denn den Zeckenimpfstoff hat es ja. Es ist immer der gleiche Hersteller. Hm. Immer der gleiche Hersteller. Hat auch schon den Namen inzwischen geändert. Das ist bei den großen Industrie, bei den Konzernen ist das immer sehr wichtig, dass hin und wieder auch der Name verschwindet. Und einem neuen Namen verkauft sich ein altes Produkt wieder sehr gut.
Okay. Ja, über diese Dinge jetzt nach der Pause gehen. Wie gesagt, es gibt auch schon einige recht interessante Meldungen aus dem Chat, auf die ich dann noch eingehen möchte. Sehr interessantes Thema und wie schauen können, ich möchte jetzt ein paar Fragen aus dem Chat stellen. Und zwar fragt Franzl, ob, oder fangen wir mit der Frage von Nolz an. Es wird gemunkelt, dass Kinderimpfungen zum Teil Nanochips enthalten. Da in der Schweiz seit dem 01.01.2004 das Arztgeheimnis nicht mehr existent ist, wäre eine Datenerfassung und nachfolgende Kontrolle der Geimpften kein Problem. Hat Herr Leubner auch schon mal was davon gehört?
Von diesen Dingen habe ich gehört. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kann mir das schwer vorstellen, dass das wirklich möglich ist. Aber bitte, dafür stehe ich zu wenig. Aber wirklich biologisch, also Meldesystem und solche Dinge, wäre denkbar. Aber ich habe davon gehört, kann ich mir allerdings schwer vorstellen, aber davon schon verstehe ich zu wenig. Gehört habe ich das nicht nur von einer Seite, sondern von mehreren Seiten.
Ich kann mir jetzt, was ich mir da jetzt kaum vorstellen kann, ist, dass wir mit den Nanochips, weil ich habe jetzt gerade wieder einen Artikel von Nanotechnologie gelesen und da ist man doch schon noch sehr in den Kinderschuhen. Gut, jetzt weiß man natürlich, dass teilweise schwarze Projekte viel weiter sind, als jetzt man der Öffentlichkeit sagt. Offiziell jedenfalls ist man natürlich noch weit davon entfernt, dass man mit Nanochips irgendwas Sinnvolles anfangen kann. Also, dass man da dann irgendeinen Nutzen draus hätte, da ist man noch weit entfernt. Aber gut, aber gehört haben sie davon, das ist immer schon interessant. Dann von Franz jetzt eine Studie, das kennt der Stefan Lanka, er leitet eine Aktion, die Impflüge.
Dr. Stefan Lanke ist ein sehr mutiger und ein sehr unglaublich aufrichtiger Biologe und Virologe und ich habe ihm sehr viel zu verdanken, denn er hat mir weitergeholfen beim Verständnis, was Bakterien und Viren sind. Das ist eines der größten Probleme, das uns seit 1870, 80 vorgemacht wird, dass die Bakterien die Krankheiten auslösen und auch die Viren. Bitte, da herrscht ein unglaubliches Unwissen. Die Bakterien, die braucht der Mensch. Die ersten Lebewesen, die es auf der Erde gibt, sind Bakterien. Jede Zelle braucht Bakterien. Unser Körper hat 10-mal mehr Bakterien als Körperzellen. Und diese Bakterien stehen nur im Dienst, das Leben zu erhalten. Nur wenn wir den Körper schädigen, vergiften, verhungern lassen, einer Strahlung aussetzen und Zellen sterben ab, dann haben die Bakterien die Aufgabe, die Krankheitsprodukte abzubauen. Es wäre ungefähr so, wenn am Dietrichsteinplatz eine Bank brennt und da kommen die Leute mit der Feuerwehr und man sieht, also das sind die Feuerwehrleute. Nächste Woche drauf hört man, es brennt das Privatsanatorium in der Leonhardstraße. Sie kommen schauen und sehen wieder die Feuerwehrleute. Und dann ist ein Brand am Hauptbahnhof, sie fahren hinaus und sehen wieder die Feuerwehrleute. Dann sagen wir, also jetzt wissen wir, diese Feuerwehrleute, immer wenn ein Brand ist, dort sind sie und... Und so hat man ein falsches Verständnis. Von Anfang an hat es Ärzte, Forscher gegeben, Biologen gegeben, die Tätigkeit der Bakterien so gedeutet haben, sie haben Reparaturprozesse durchzuführen, denn sie verschwinden, bei Heilung verschwinden die Bakterien von selber. Es ist nicht so, dass die Bakterien kommen, dringt eine in meinen Körper und jetzt fressen sie uns auf und frage mich, warum Sie und ich noch da sitzen, dass uns die Bakterien noch nicht aufgefressen haben. Warum tun sie das nicht? Es gibt sogar Forscher, die behaupten, das tun sie deswegen nicht, weil sie sonst ihre Enkel nicht mehr weiterleben könnten. Das muss man sich einmal vorstellen, wird wissenschaftlich diskutiert. Und so bekommen wir ein Bild von Krankheiten, denen wir schicksalshaft ausgeliefert wären. So, es kommt ein Wespenschwarm, fliegt hinein bei der einen Dame in die Blase und macht dort einen Harnweginfekt und beim anderen in die Lunge und jetzt geht's los. Und so wird es uns auch geschildert. Auch die Viren, bitte, das ist also ein Begriff, den Louis Pasteur 1880 geschaffen hat, weil er hat alles das genannt, Viren, was nicht Bakterien sind. Das heißt, was er im Lichtmikroskop, bitte, von damals, vor 120, 30 Jahren, überhaupt sehen konnte, hat er alles andere Viren genannt. Und was wir heute als Viren finden, das ist erst seit 1939, wo es ein Elektronenmikroskop gibt, das sind ja ganz andere Dinge. Und in einem Virologie-Lehrbuch, wenn Sie nachlesen, kommen Sie verhindert, dass keiner weiß, was ein Virus wirklich ist, was es für Aufgabe hat. Aber man macht es sich einfach. Das sind die Bakterien, da haben wir Antibiotika gegen und dann haben wir die Viren. Und die sind unsere Bösen. Die dringen unseren Körper ein, rein schicksalsmäßig, haben nichts mit unserer Lebensweise zu tun, haben mit nichts zu tun, sondern diese haben nichts anderes im Sinn, als uns zu töten. Und dagegen hilft nur Chemo, Antibiotika oder Impfstoffe und die Antikörper, so wie im Science-Fiction-Film. Und wenn wir genug Antikörper haben, wird uns erzählt, dann töten die Bakterien ab und dann kann uns nichts passieren. Und diese vereinfachten Vorstellungen, da hat mir Dr. Lanker geholfen, zu erklären, den Sinn der Bakterien. Die sind Teile unserer Zellen, das sind die Energiezentren, die sogenannten Mitochondrien der Zelle. Und von dort wandern die Bakterien aus, kommen aus der Zelle und verrichten ihre notwendige Arbeit. Nicht Krankheitserreger, sondern Gesundheitserreger. Das sind heute viele Menschen wissen, dass es werden neuerdings auch schon Bakterien zur Krankheitsbekämpfung eingesetzt, bei Darmerkrankungen, Omniflora, ein Präparat zum Beispiel. Also wo bewusst, auch in der Landwirtschaft, in der biologischen, bewusst Bakterien eingesetzt werden, um wesentlich bessere biologische Resultate zu erzielen.
Ja, das ist hochinteressant, das habe ich noch nie gehört, aber ja. Jetzt fragt aber Xor, was ist mit Penicillin? Hat es nicht vielen, vielen geholfen, weil es Bakterien Streptokokken abtötet, nehme ich an, Väter?
Ja, also man spricht vom Siegeszug der Antibiotika. Jeder, der länger in der ärztlichen Praxis ist, fragt sich, wo ist der Siegeszug der Antibiotika? Allein im Studium habe ich gesehen, wie junge Menschen wegen eines harmlosen Schnupfens nach einer Antibiotika-Behandlung plötzlich verstorben sind. Schwerste Hautausschläge, Nierenversagen. Zwei junge Menschen im Studium. Dann, erst im Laufe der Jahre, habe ich gesehen, in der Praxis chronische Folgen von Antibiotika, Darmerkrankungen, weitere Tote gesehen, chronisch Kranken. Und Mütter kommen heute, bitte fünfmal, sechsmal mein Kind Antibiotika wegen Angina. Ich schaue da nicht mehr zu, ich mache da nicht mehr mit, Herr Doktor, ich suche einen anderen Weg. Dann beginnt man mit Abhärtung, beginnt man mit richtiger Lebensweise, Bewegung, Verhindern der Verweichlichung und dann plötzlich tun die Bakterien nichts mehr. Dann ist es also aus, vorbei mit den Bakterien. Penicillin, Antibiotika, hemmen zwar momentan die Krankheitssymptome, weil sie die hohen Energiezentren, die Mitochondrien unterdrücken und damit geht Fieber zurück oder auch Schmerzen. Das ist sehr beeindruckend für den Laien, aber die Krankheit ist mitnichten verschwunden. Das heißt, der sogenannte Siegeszug der Antibiotika ist ein rein finanzieller, ein gigantisches Geschäft und das häufigst verkaufte Medikament in jeder Apotheke ist das Antibiotikum. Und an diesem fetten Geschäft und an diesem Glauben, dass die Bakterien unsere Feinde sind, da will man also nichts rütteln, denn das hat außerdem, kann man die kleinen Leute damit schrecken? Kann man die kleinen Leute damit schrecken? Die bösen Bakterien. Nein, das ist also eine falsche Sicht und längst über Dr. Lang hat man gesagt, auch der Milzbrand, der gefürchtete Milzbrand. Man hat gesagt, jetzt kommt ein Milzbrand, biologische Kampfwaffen. Bitte, für einen Milzbrand, den können Sie selber erzeugen, brauchen Sie nur Tierfälle liegen lassen, verfaulen lassen, dann müssen die Milzbrandbakterien das abbauen. Darum gibt es ja in der Lederindustrie, ja, kann das noch sein. Aber da gehört andere Dinge auch dazu. Natürlich, wenn Sie dann den Nährboden dazugeben und einen geschwächten Menschen das einatmen lassen, dann wird er natürlich mit dem Gift und mit dem Stoffwechsel, mit dem Leichengift, alles was dabei ist, so geschädigt werden können, dass er sterben kann dran. Aber das Bakterium gibt es nicht ohne Kultur. Ein Bakterium kann nur auf einem Gewebe leben. Das ist nicht, was in der Luft daherfliegt für sich, so wie ein Engel oder ein Dämon.
Ja. Apropos Milzbrand, das ist von Franzl die Frage. In Deutschland wurde für 500 Millionen Euro alter Impfstoff gekauft, um die Milzbrandgefahr nach dem 11.09. Nach diesem Anschlag, um der Milzbrandgefahr zu begegnen. Die Bevölkerung sollte damit geimpft werden. Also das ist irgendwie interessant, wo jetzt wirklich der Zusammenhang zwischen dem Anschlag in New York und der Milzbrand in Deutschland, das verstehe ich nicht. Und dann frage ich einen Studiogast, hätte es etwas geholfen?
Das ist also typisch. Katastrophe, Anschlag, Terror. Dann bitte hört man vom Milzbrand. Und ich habe Patienten gesagt, die mich angerufen haben, was sollen sie tun, wenn der Milzbrand kommt? Nun, der Zusammenhang ist so gegeben, dass man die Leute in Angst bringt. Und dann kann man ihnen jedes Märchen erzählen und zugleich die Heilung anbieten. Das ist ein bewährtes Konzept, das schon von Anfang an immer so gewesen ist und auch heute funktioniert. Und ich weiß nicht, ob die Politiker wirklich so dumm sind und auch diejenigen, die sie beraten, auch so wenig gebildet sind, oder ob es hier um andere Dinge geht. Ich schaue nicht gerne in das Geldtaschel anderer Leute. Mhm. Geholfen hätte es nichts. Hätte mehr Tote gegeben, wenn man Milzbrandimpfung durchgeführt hätte, weil jede Milzbrandimpfung auch alle diese toxischen Substanzen enthält und da hätte man zusätzlich Kranke gehabt.
Ja. Ixor, recht interessante Frage, finde ich. Also, aber nach Behandlung mit Antibiotika haben doch Patienten überlebt. Die, die es nicht bekommen haben, sind dann wohl wegen den Symptomen verstorben. Ich bin verwirrt. Ein bisschen verwirrt muss ich sagen, bin ich auch.
Natürlich, wenn man das zum ersten Mal hört, ist man verwirrt. Bitte, wenn man aber 20, 30, 35 Jahre Arzt ist und gesehen hat, ich kann mich erinnern, da hat es einmal eine Lungenentzündung-Epidemie gegeben, da war ich Turnersarzt, da sind uns 2 von 3 Leuten weggestorben und wir haben Antibiotika per Injektion und per Infusion hineinlaufen lassen und die Leute sind uns weggestorben. Natürlich kann man behaupten, wenn der jetzt durch antibiotische Behandlung gesund worden ist, ja, er ist aufgrund der Antibiotika. Aber ich könnte ebenso behaupten, er ist deswegen gesund worden, weil heute der 23. Februar ist. Wenn man natürlich eine sehr, sehr zurechtgeschneidete Theorie hat, ein Modell, das mir einleuchtet, also hier ein Bakterium und hier das richtige Substanz, das die Bakterien abtötet, wenn das einmal drinnen ist, was wir von klein auf immer hören, und jetzt haben wir ein Mittel gegen das, ja bitte, dann glaubt man das und dann hat der, ich sage immer, trotz Antibiotikum ist der gesund geworden. Der ist trotz Antibiotikum gesund worden. Viele werden nicht gesund. Es gibt, gerade bei Grippe ist es immer gefährlich. Der kriegt Antibiotikum, hält sich für gesund, er ist fieberfrei, geht Tennis spielen, fällt er tot um, weil er symptomarm war. Aber die Heilung ist aus anderen Gründen erfolgt. Da spielen viele andere Dinge. Kreislauf, intakte Schleimhäute, Nervensystem, allgemeine Kondition und Krankenpflege. Weil wenn heute die meisten Menschen diese Krankheiten, woran man früher gestorben ist, überleben, dann deswegen, weil wir andere Bedingungen haben. Bitte, wir haben eine Krankenpflege, wir haben eine Zentralheizung, wir haben uns zum Anziehen, wir können lüften. Es wohnen nicht 10 Leute in so einem Raum, wie es früher gegeben hat, wie wir beide jetzt sitzen, sondern ein Krankenzimmer hat mindestens diese Größe, wo wir jetzt sitzen, wo 1 oder 2 maximal Patienten drinnen sind, auch in den Krankenhäusern. Also es sind wesentlich andere Bedingungen. Wir haben genug Ernährung, wir können uns waschen, wir haben die Nahrungsmittel sind gekühlt, sind nicht verdorben und wir haben eine Heizung und wir haben Isolierung. In der Nacht kühlt es nicht ab auf minus 15, wie es früher war im Winter. Und alle diese Dinge, diese Lebensbedingungen bringen uns dazu, dass wir heute die Krankheiten besser überstehen und nicht die Antibiotika und so weiter. Bitte, wegen dieser Bemerkung, die ich einmal gemacht habe, hat man mir vor vielen Jahren ein Disziplinarverfahren gemacht. Nun, ein Angehöriger des obersten Gerichtshofes hat mir damals gesagt, das darf ich sagen. Und damit musste man mich seinerzeit von einer Disziplinarstrafe befreien.
Ja, das ist auch ein Thema, auf das ich heute noch eingehen möchte. Wie geht es Leuten wie Ihnen oder Ärzten etc., Wissenschaftlern, die sich mit diesem Thema beschäftigen? Aber vorher noch etwas, das... Sehr heikles Geschichtel, aber ja, ich glaube, es passt heute her, auch von Franzl. Es gibt heute kein Beweisfoto des HIV-Viruses, Aussage von Herrn Lanka. Wie stehen Sie jetzt zu dem HIV-Virus? Was ist HIV? Wann ist man HIV-positiv? Ist ein heikles Thema, aber...
Also gut, nehmen wir an, es gibt eine Reihe Diagnosen, das hat es immer gegeben, in der Medizin und die Diagnosen haben oft den Sinn für politische Maßnahmen. Allein schon denken Sie daran, jemand für ansteckend zu erklären. Wenn der ansteckend ist, ist der gesellschaftlich, ist der wirtschaftlich, ist er politisch ruiniert. Denken Sie doch an SARS, was man damals gemacht hat, oder jetzt auch die Hühnergrippe in Südostasien. Eine aufstrebende Wirtschaft in Südostasien kann man nicht eleganter ganz einfach wieder niederhauen, indem man sagt, ihr seid hochinfektiös, ihr seid ansteckend. Und wer die stärkere Propaganda hat, kann das ständig behaupten. Und vielen Leuten ist das recht. Und man kann also zum Beispiel gerade, wo Sie hören, in Schwarz, in Afrika, die Neger, die haben alle AIDS seit neuestem. Also in Afrika ist AIDS und AIDS und AIDS. Na wunderbar, weil Da gibt es andere Länder, die an Afrika wesentlich mehr Interesse haben und die gar keine Freude haben, dass dort so viele Neger gibt. Und wenn man die dann also den Frauen, den Schwangeren dann jetzt AIDS diagnostiziert, und eine AIDS kann man nur diagnostizieren mit mehreren Dingen, das heißt eine Geschichte, Anamnese, Vorgeschichte, eine Klinik und auch ein Test, der nie spezifisch ist, der nie hundertprozentig ist. Kein Test kann sagen, Sie haben AIDS, sondern das ist auch ein zusätzlicher Hilfsbefund. Wenn Dr. Lanker sagt, man hat das Virus, dann kann er das sagen, weil er Virologe ist und er würde das erkennen. Er selbst hat Virus isoliert und dargestellt und kann da mitreden. Da verstehen die wenigsten was, denn die wenigsten Menschen können in ein Elektronenmikroskop hineinschauen. Also damit hat er recht, abgesehen davon, er weiß schon allein, dass es das nie nachgewiesen wurde. Das Zweite ist, dass auch wenn wir bei diesen Kranken jetzt HIV-Virus hätten, heißt das noch lange nicht, dass das die Ursache ist. Denn es ist ein Widerspruch. Jetzt bin ich HIV-positiv. Das heißt, HIV-positiv, das heißt, ich habe Antikörper gegen AIDS. Das heißt, ich muss gesund sein. Und wenn Sie negativ sind, dann sagen Sie, passen Sie auf, Sie sind gefährdet für AIDS. Denn Sie sind HIV-negativ. Während ich als HIV-positiver habe, also Antikörper, einmal werden die Antikörper benutzt, um jemanden zu stigmatisieren. Und das andere Mal wird ihm gesagt, er hat auf die Impfung gut angesprochen, er hat also einen Impfschutz. Wissen Sie, die Medizin ist voll von Theorien. Der Gründer der Homöopathie, Hahnemann, hat geschrieben in seinem Vorwort zum Organon, die Medizin ist in erster Linie eine Behauptungskunst. Und das kann man behaupten. Bei SARS haben wir gesehen, was da behauptet wurde, dieses Virus, jenes Virus, dieses. Und schließlich hat man sich auf kein Virus mehr geeinigt, weil sämtliche großen wirtschaftlich interessanten Labors wollten alle für sich den Test machen.
Ja, ich war übrigens in Singapur, SARS ausgebrochen.
Sohn war auch in Hongkong.
Ja, und ich habe hab Leute am Flughafen gesehen mit einer Maske.
Ja, das.
Und ich habe mich dann versucht gefühlt, bei ihnen Husten vorbeizugehen.
Ja, natürlich.
Das habe ich mir nicht nehmen können.
Ja.
Nein, aber gut, jetzt. Was mich jetzt aber interessiert ist, es gibt aber doch so Seuchen. Es gibt diese berühmten Seuchen.
Ja.
Wie haben sie die jetzt ausgebreitet? Was ist da passiert? Warum sind plötzlich Millionen Menschen zum Beispiel an diesem Grippevirus der 1918, glaube ich?
Ja.
Was ist da passiert?
Ja, was ist da passiert? Wir haben also eine Aufzeichnung von damals. Und die Jahrhunderte vorher hat es eben auch immer wieder Seuchen gegeben. Die wurden manchmal unter dem Sammelbegriff Pest, ein anderes Mal Sammelbegriff Pocken und ein anderes Mal wieder Sammelbegriff jene oder diese Grippe zusammengeführt. Wir müssen uns vorstellen, woher kommen die Krankheiten. Das bitte muss jeder Mensch, der sich mit der Gesundheit beschäftigt, fragen. Der größte Teil der Krankheiten in der heutigen Welt kommt von Hunger, Mangelernährung, Vitaminmangel, rissige Schleimhäute, mangelhafte Schleimhäute, kein funktionierendes Blut, Leber vergiftet durch vergiftetes Trinkwasser, durch miserable Nahrungsmittel, verdorbene, vergorene, nicht gekühlte Nahrungsmittel, Hunger überhaupt. Das heißt, das ist der größte Teil der Krankheit. Und in Österreich sind die Krankheiten zurückgegangen 1950, nachdem erstmalig jeder zum Essen gehabt hat genug. Das heißt, es waren noch lange nicht ausgerottet, die Krankheiten, weil ja noch immer Mangelerscheinungen danach waren. Aber das ist einmal das Erste. Erst dann gehen die Seuchen zurück. Das Zweite, dass man begonnen hat mit Entsorgung der Exkremente durch Abwässer, durch Kanalisation. Die Choleraepidemien in den großen Städten des vorigen Jahrhunderts, in Hamburg oder in München, Weltausstellung, sind aufgetreten, nachdem also die Klosettanlagen bei Weitem nicht entsprochen haben den Anforderungen. Wenn Sie heute gehört haben, in Mittelamerika ist jetzt der Hurrikan und jetzt befürchtet man Ansteigen von Seuchen. Warum sollen plötzlich die Seuchen ansteigen nach dem Hurrikan? Ja, weil die Leichen herumliegen, weil sie die Tausenden von Leichen gar nicht wegbringen können und die verderben und kommen ins Trinkwasser und es besteht keine Möglichkeit. Bitte. Und wenn diese Bedingungen da sind, Schmutz, Hunger, Unterversorgung und außerdem soziale Angst, das heißt also keine Aussicht auf Hilfe, dann dann bricht das über die Menschen herein. Und das können bitte wir auch haben. Bei uns brauchen sie in Österreich nur einen Monat den Strom ausschalten. Wenn die mit Terroristen den Strom ausschalten, wie ganz Österreich zerstören, dann haben wir in einem Monat Seuchen.
Okay, aber
Krankheiten kommen von Vergiftung und von Mangel.
Ja.
Und dort kommen die Krankheiten her. Sonnenbestrahlung und von Erkältung, von Erfrierung und Verbrennung und Vergiftung und nirgendwo anders.
Okay, aber ich muss da ein bisschen dranbleiben, weil das ist, glaube ich, das finde ich von dieser Sendung heute der wichtigste Punkt. Wir haben jetzt noch 10 Minuten und das ist also diese, ich selber bin also auch eher jemand, der, wenn also Leute in meiner Umgebung verkühlt sind, dann halte ich mich von denen fern. Ja, und ich bilde mir schon ein, dass ich mich schon öfter angesteckt habe.
Ja, ja, ja.
Bilde mir das jetzt wirklich nur ein? Oder was?
Schauen Sie, wenn wir beide jetzt anschließend, wo wir hitzig diskutieren und weil es da so schön warm ist, dann halb verschwitzt, dann anschließend draußen im Freien, angenommen, eine Stunde noch weiter diskutieren. Ich habe heute nicht einmal einen Sakko an, weil es so mild war. Und dann unterkühlen wir uns eine Stunde, dann habe ich am nächsten Tag genauso wie hier heute einen Schnupfen. Dann sage ich, ich habe mich, auch beide, Sie haben mich gestern angesteckt. Ein völliger Schwachsinn. Sondern wenn ich mich heute nicht unterkühle, habe ich morgen keinen Schnupfen. Das ist ja schon bekannt im Lied vom lustigen Augustin, wo also der Mann, der in Wien in Grab hineingefallen ist, wo die Pest kranken und am nächsten Tag ist er wieder herausgestiegen. Mhm. Das ist ja schon damit glorifiziert, die Tatsache, dass in einer Familie einer nicht krank wird. Oder wir gehen auf Therme, schwitzen wir dort und dann fahren wir anschließend in ein Auto heim, sitzen eine Stunde durchnässt im Auto und dann sind wir beide krank. Oder wir machen Almpartie und werden durchnässt und sitzen eine Stunde im Gasthaus und dann kommt uns jemand ab und am nächsten Tag haben sie Angina und ich habe akute rheumatische Entzündung. Und dann sagen wir, sie haben mich angesteckt. Warum im Winter die Ansteckung? Natürlich, weil wir uns da unterkühlen und weil wir da Unterkühlung ersetzen. Nein, ist keine Ansteckung.
Ja, okay. Frage aus dem Chat, warum erkranken dann die behandelnden Ärzte an der Seuche, die sind doch gut versorgt?
Ja, mitnichten, das war nicht immer so. Ein Teil sind gut versorgt, ein Teil sind auch nicht versorgt. Gerade die Ärzte, die Nachtdienst machen, die den Schlaf nicht haben. Das ist ja bekannt, die Ärzte, auch ich eben tun, also ich habe in einer Woche bis zu 5 Nachtdienste gemacht. Und wenn das dann im Winter ist, man ist in der warmen Klinik und dann geht man heraus und so weiter und dann erwischt es einen viel eher.
Aber was ich jetzt nicht ganz kapiere, ist, jemand behandelt zum Beispiel Pockenkranke.
Okay? Ja.
Das ist recht, will ich jetzt mal sagen, eine relativ spezifische...
Eindeutige Erkrankung, ja.
Okay, und sagen wir, der ist jetzt, ja, er ist übermüdet und so weiter. Warum kriegt er dann nicht irgendeine andere Krankheit? Warum kriegt er dann plötzlich Bocken, so wie die Patienten um ihn herum?
Was? Ja, er kriegt nicht plötzlich Bocken, sondern er kriegt auch Bocken, aber es gibt so und so viele, die auch nicht Bocken bekommen. Mhm. Es gibt also... immer wiederholt, wenn man das steht, die Bockenkranken wurden ja gepflegt und so viele Menschen haben nicht Bocken bekommen. Dass ein Teil auch davon Bocken bekommt, weil die gleichen Bedingungen herrschen. Die trinken vielleicht das gleiche, wir haben ja heute nicht Bocken, wir können das ja gar nicht mehr so nachforschen. Die trinken das gleiche verseuchte Trinkwasser. Im Krimkrieg hat man mit den Leichen in das Lager der anderen geschossen, aber mit den Leichen hin und her geschossen, die sind dort gegen die Leichen. Was da denn im Trinkwasser passiert und alle diese Dinge, das hat man ja damals gar nicht untersucht. Aber wenn heute Bocken auf irgendwo auftritt oder die... Zum Schluss waren diese Bocken noch in den armen Ländern, wo eben noch diese Zustände herrschen. Die klassischen Bedingungen für die Seuchen. Ausgehungert, Schmutz, Vergiftung. Das sind über viele lange Zeit. Eine gewisse Ansteckung kann es geben. Das war ja der Grund, wie man die Impfungen eingeführt hat. Bitte, die Impfungen haben die Brahmanen bei den Indern und auch bei den Chinesen, die Tao-Priester oder wie die dort geheißen haben, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, die haben ganz bestimmte Menschen geimpft. Warum haben sie überhaupt geimpft? Die haben bestimmte Mädchen geimpft. Diejenigen, die keine Bockennarben hinterlassen haben, waren dann geeignet für den Priesterdienst oder für den Verkauf an die Harem, an die Harems. Denn für diese Mädchen, die nach einer Bockenimpfung, das wurde also vom einen auf den anderen übertragen, keine Bockenbläschen, das heißt nicht entstellt, nicht hässlich waren, für die haben sie einen besonders hohen Preis bekommen. Das war dort, aus diesem Grunde wurde geimpft, rein selektiv. Das war eine reine Selektion. Und nicht aus Vorbeugung, wie der Europäer denkt. Und eine Dame einer englischen Besatzung hat das gesehen und hat also gemeint, das müssten wir in Europa auch machen. Und da sind also schon etliche gestorben und einige haben sie überlebt. Und jetzt ist der Schluss gekommen. Weil die das durchgemacht haben, drum sind sie so schön geworden, war ihre Meinung in Wirklichkeit derjenige, der gesund, der nicht empfindlich ist, der kriegt keine. Und mit dieser falschen Interpretation, darauf baut die Impfung auf. Das ist die eigentliche Geschichte. Die Sklavenhändler haben ihre Sklaven geimpft, ein paar sind gestorben, ein paar sind Krüppeln geworden, aber die keinen Namen bekommen haben, die schön geblieben sind, für die hat man ordentliche Preise bekommen. Und das ist die ursprüngliche Idee. In Wirklichkeit ist die Impfung Selektion und nicht Gesundmachung.
Ja.
Eine völlige Fehlinterpretation. Und so ist es auch heute. Nur weil wir heute eine allgemeine bessere gesundheitliche Verfassung haben, weil man die Impfstoffe besser dosieren kann, relativ, nicht in Wirklichkeit dosieren, aber relativ, haben wir weniger Impfschäden. Es gibt genug Impfschäden.
Ja.
Zurück zur Vorbeugung. Ich beschäftige mich natürlich mein ganzes Leben mit Vorbeugung. Und da bitte kommen wir zurück auf jene großen Menschen, die wirklich mit Vorbeugung sich beschäftigt haben. Und da kommt das Impfprogramm nirgends vor, bei keinem Kneipp und bei keinem Hahnemann, sondern ausreichend Ernährung, Sauberkeit, Ordnung des Lebens. Im Prinzip, das sind die drei Dinge. Das heißt, Sauberkeit, Waschen, Klo, Heizung, Krankenpflege, Ordnung der Dinge, Mäßigung. Und so können wir vorbeugen. Und dort kommen die Krankheiten her, wenn Unmaß ist, wenn Vergiftung ist, wenn Hunger, wenn Mangel ist. Dort kommen dann wieder die Seuchen. Und nicht durch die Impfungen. Das bitte.
Durch die Impfung sollten sie ja abgehalten werden, die Seuchen, aber sie werden durch die Impfungen auch nicht.
Da kommt noch was dazu. Es herrschen Vorstellungen, weil sie das ansteckend sagen. Da gibt es Vorstellungen, die sagen, mein Gott, unterlegst eine Mittelschullehrerin und erzählt mir, wir haben einen Fall von Hepatitis gehabt und jetzt haben wir natürlich die ganze Schule impfen lassen müssen. Die haben ja gar keine Vorstellung, was eine Impfung ist. Als ob jetzt die Impfung desinfizieren würde. Die hat wirklich die Vorstellung, ein Gebildeter, bitte ein Mittelschullehrer, wo du mal annehmen könnte, er denkt ein bisschen nach oder hat wenigstens ein bisschen von Biologie, eine Ahnung, sondern die werden geimpft, als wäre die Impfung eine Desinfektion und dann kann nichts mehr passieren, bitte. Das ist so ungefähr die Meinung, was vorherrscht. Das hat mit Desinfizieren zu tun, genauso wie wenn Flüchtlinge kommen. Als erstes werden sie einmal geimpft, damit man mal keine Bakterien haben. Bitte, das sind narzisstisch, rassistische Ideen. Das hat es ja auch im Nationalsozialismus gegeben. Darum hat man ja die Unreinen ja vernichtet. Zigeuner, Juden, das waren die Volksschädlinge. Wir müssen ein sauberes Volk sein, eine saubere Rasse. Mhm. Das ist diese Idee, oder eine Krankheit wird eingeschleppt. Bitte, ich kann Bedingungen, die zur Krankheit führen, einschleppen. Hunger, Unmäßigkeit oder Anarchie. Dann kann ich auch Krankheiten damit in der Folge erzeugen. Bürgerkrieg. Aber ich kann nicht das einschleppen. Das ist also auch so ein Problem. Darum hat mir auch die Syphilis, in der Geschichte der Syphilis, der Geschlechtskrankheiten, was interessant. Die Franzosen haben, wie die Spanier zurückgekommen sind von ihren Eroberungen, haben sie gesagt, das ist die spanische Krankheit. Dann sind die Franzosen auch nach Deutschland gekommen, haben die französische Krankheit. Die Italiener haben dann gesagt, die deutsche Krankheit. Und so hat man auch das auch immer nationalistisch, politisch sehr gut ausgenutzt. Und den Machthabern sind solche Theorien wunderbar sympathisch.
Wir sind fast am Ende. Für mich eine äußerst spannende Sendung und wird mir jetzt sicher in nächster Zeit zu denken geben, weil das doch irgendwo mein Weltbild eigentlich in vielen Bereichen umkehrt. Richtig, ich habe es mir notiert, die Tagung. Es gibt also da eine Impftagung in den kommenden Tagen.
Es gibt also tatsächlich eine Bewegung, die jetzt mehr und mehr um sich greift. Das heißt ähnlich, dass die Menschen nachdenken beginnen. Jedes Jahr eine neue Impfung, wieder eine neue Impfung, wieder eine neue Impfung. Also da beginnt jeder Mensch einmal nachzudenken. Aus diesem Grund gibt es jetzt EGIS Österreich. Das ist eine Vereinigung, die aufklärt. Und am kommenden Samstag, also Samstag in einer Woche, findet im Schwarzler Freizeitzentrum das dritte österreichische Impfforum statt, wo Ärzte aus Österreich und aus Deutschland und die bekannte Impfkritikerin Magister Anita Petek einen ganzen Tag referiert. Es werden sehr, sehr viele Menschen, es haben sich Leute aus Ungarn und sogar heute aus Niederlande schon angemeldet. Also für diese Veranstaltung möchte ich, also unter www.egis.at bekommen Sie alle Informationen.
EGIS geschrieben?
EGIS, auf Deutsch das Schild, AEGIS. www.egis.at.
Gut.
Dort können Sie dann auch nichts anmelden und Näheres erfahren.
Okay, diese Veranstaltung findet jedes Jahr statt oder ist das jetzt
noch einmal? Ja, wir haben vor 2 Jahren in Linz begonnen, sind auf eine sehr bescheidene Organisation hin, auf Anhieb 500 Leute gewesen. Voriges Jahr waren wir im Schloss Schönbrunn, waren 800 Leute. Und in Graz hoffen wir, dass auch eine staatliche Anzahl von Teilnehmern kommt. Sie kommen aus ganz Österreich.
Ich werde es verlinken und dann wird es auch nach der morgigen Veranstaltung auch interessant sein, der Link, weil man dann sich dort wahrscheinlich informieren kann, wann die nächste Veranstaltung
ist. Ja,
ganz Verzeihung. Eine Frage möchte ich noch stellen, weil Sie haben also jetzt viele Dinge genannt, die man also dazu tun kann, um tatsächlich gesund zu bleiben. Und die vielen anderen Dinge auch genannt, die Ihrer Meinung nach jetzt nicht wirklich dazu beitragen, sondern höchstens Symptombekämpfung sind. Ein Mann, der in dieser Sendung sehr oft behandelt wird, ist Viktor Schauberger, sagt Ihnen der Name?
Ja.
Der müsste ja eigentlich genau in Ihre Stoßrichtung sein, denn der sagt ja auch in seinem Buch Unsere sinnlose Arbeit, dass eigentlich der Niedergang der Gesellschaft hauptsächlich dadurch verursacht ist, dass das Wasser einfach die Qualität sinkt und dass da durchaus Krankheiten entstehen. Das heißt, das ist eigentlich, deckt sich ja mit dem, was Sie sagen.
Ja, das ist eine ganz tiefe Not, die es schon vor vielen Jahrhunderten immer wieder gegeben hat. Die Vergiftung des Wassers, die Vergiftung der Erde. Und ich möchte Ihnen sagen, dass diese Not Jahrtausend alt ist. Und sogar in einem Gebet zum Ausdruck kommt von der Vergiftung der Erde, bewahre uns. Und einer der Gifte, die heute verstreut werden, sind die Impfstoffe. Mhm.
Gut, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich habe mich sehr gefreut für Ihr Wissen, ja, für Ihr Interesse.
Ja, und ich hoffe, wir können da wieder mal was machen dazu.
Weil ich bin gerne bereit.
Das hat mich jetzt eher, ich muss jetzt ein bisschen drüber nachdenken und ich werde dann wieder zu Ihnen kommen. Ja. Gerade also diese Geschichte mit den Bakterien und so weiter, mein Weltbild ist jetzt umgekehrt. Also wunderbar. Ich hoffe, dass es auch einigen Zuhörern so geht, das heißt, dass sie sich einfach ein bisschen darüber Gedanken machen, so wie ich das in den nächsten Tagen und Wochen machen werde. Und,
ja. Entschuldigung, einer der Referenten spricht über das bakteriozentrische Weltbild. Also ein Vortragender ist ein fantastischer Mann, der bei diesem Impfforum genau dieses Thema besonders wunderbar darstellen kann.
Okay, das heißt, es findet ab morgen im Schwarzl-Zentrum.
Ab morgen in einer Woche.
Ab morgen in einer
Woche. 9. Oktober.
9. Oktober im Schwarzl-Zentrum Graz findet statt. Okay, ich werde das verlinken. Also, wenn ich Zeit habe, werde ich da auch hinschauen. Das klingt sehr interessant. Und ich, ja, danke fürs Dasein.
Vielen Dank, Herr Feite. Ich bin sehr gefreut.
Mich auch. Gut, das war die heutige Ausgabe von Crop FM. Das nächste Mal ist übrigens die 100. Sendung, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und die Frau Margit Rieder wird wieder bei mir zu Gast sein. Sie war schon, ich glaube, zweimal zu Gast. Einmal mit Bernhard Reicher zum Thema Channeling. Morgen wird sie, nein, nicht morgen. Ja. In zwei Wochen, am 15. Oktober, wird sie am Telefon zu Gast sein und über das Thema morphogenetische Felder erzählen. Ein Thema, das ich sehr spannend finde und das ich schon seit sehr langer Zeit jemanden suche, mit dem ich darüber eine Sendung machen kann. Bedanke mich sehr herzlich bei meinen Zuhörern fürs Zuhören. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.